Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Public Sector Insider, dem Podcast vom Behördenspiegel für den öffentlichen Dienst. Mein Name ist Paul Schubert und heute beschäftigen wir uns mit den folgenden Themen. Im Interview mit Professor Dr. Hendrik Streeck, Direktor beim Institut für Virologie am Universitätsklinikum Bonn, erfahren wir, wie er auf die geschwärzten Protokolle des RKI reagiert hat und wie krisenresilient die deutsche Bevölkerung ist. Frauen sind in Führungspositionen genauso gut geeignet wie ihre männlichen Kollegen. Trotzdem sind Männer noch weitaus präsenter. Wir haben uns auf dem Europäischen Polizeikongress umgehört, wie das Problem in Zukunft behoben werden kann. Die Bundesregierung möchte die Corona-Pandemie mit einem Bürgerrat aufarbeiten. Ist das die richtige Vorgehensweise? Wir kommentieren. Professor Dr. Hendrik Streeck ist wohl einer der bekanntesten deutschen Virologen. Die Pandemie, die ihn ab 2020 derart berühmt gemacht hat, wird seit einiger Zeit aufgearbeitet. Unsere Chefredakteurin Dr. Eva Charlotte Proll hat ihn gefragt, wie krisenresilient die deutsche Bevölkerung ist und wie er die Rolle des RKI post-Corona bewertet.
Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung hier ins Universitätsklinikum und danke für Ihre Zeit, Herr Professor Dr. Streeck.
Ja, sehr gerne.
Herr Streeck, wir hatten während Corona gesperrte Parkbänke, abgeriegelte Spielplätze, widersprüchliche Kontaktbeschränkungen und die Corona-Allgemeinverfügung und Gesetze haben Spuren eines überbordenden und übergriffigen Staates bei auch den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes hinterlassen. Und viele Beamtinnen und Beamte hatten teilweise Hemmungen, die ein oder andere Beschränkung zu kontrollieren, anzuweisen, durchzusetzen. Was ist so alles in allem Ihre Bilanz?
Das ist natürlich ein sehr großes Thema und auch gar nicht so leicht, eine Bilanz zu ziehen. Also wenn ich jetzt so ein Fazit ziehen sollte aus der Zeit der Pandemie, würde ich sagen, dass Deutschland weder besonders gut noch besonders schlecht durchgekommen ist. Und ich glaube, wir würden uns allen einen großen Gefallen tun, wenn wir eine Aufarbeitung haben. Da muss ich wirklich betonen, es geht da nicht darum, mit dem Finger auf irgendjemanden zu zeigen oder irgendwelche Entscheidungen, sondern die Frage, wie machen wir das bei einer nächsten Krise besser? Mhm. Weil es geht dann nicht als nächste Krise unbedingt um eine Pandemie. Es könnte ja auch ein Krieg oder Cyberangriff oder ähnliches sein. Also, und auch da können wir Transferleistungen machen, was wir aus dieser Pandemie, dieser Krise lernen können. Von der Kommunikation bis hin zu Expertenberatung. Wie sollen Experten die Politik beraten, ohne dass man in eine, in Anführungsstrichen, Expertokratie reinrutscht? Ich glaube, dass hier dann auch ein bisschen mit Transparenz umzugehen und auch Einblicke in Entscheidungsprozesse zu geben, würde uns allen helfen, hier in Zukunft solche Krisen vielleicht besser zu meistern.
Und nach der Veröffentlichung der geschwärzten Protokolle des RKIs?
Also die geschwärzten Protokolle haben mir eigentlich gezeigt, dass das RKI sehr ergebnisoffen und vielfältig in alle Richtungen diskutiert hat. Ich war eigentlich sogar beruhigt, diese Protokolle zu sehen, weil sie gezeigt haben, dass das RKI sehr wohl auch unterschiedliche Meinungen zum Teil hat oder auch unterschiedliche Bewertungsgrundlagen hatte. Und sehe da bisher keinen Skandal, wie das manchmal gesagt wird in den Protokollen. Der Skandal besteht für mich darin, dass so viel geschwärzt wurde, weil es geht hier nicht um die Schwärzung von bestimmten Namen, sondern es geht wirklich um ganze Sachverhalte. Und das gibt im Grunde Verschwörungstheorien oder sonst welchen Interpretationen totalen Auftrieb, den es nicht geben müsste. Und daher würde ich mir umso mehr wünschen, dass hier man eine volle Transparenz schaffen würde. Das hat ja der Bundesgesundheitsminister auch schon angekündigt. Es geht aber auch darum, um die Protokolle für die Zeit von seiner Amtszeit, also dass er da jetzt keine Unterscheidung macht, sondern nur auf die Protokolle aus dem Vorgängeramtszeit rauszugeben.
Lessons learned wäre jetzt auch meine nächste Frage. Sie schreiben ja aktuell ein Buch und nicht nur der Politik, kann man ja sagen, nach Corona wird so ein bisschen Misstrauen vorgeworfen, sondern auch jetzt eben mit den zahlreichen Schwärzungen der Wissenschaft.
Ja, also ich habe im letzten Jahr sehr oft immer dafür geworben, dass wir eine Aufarbeitung der Pandemie haben, dass wir Lehren daraus ziehen, Gastbeiträge geschrieben, Interviews gegeben und so weiter. Das ist leider nicht erfolgt. Ich habe auch im Expertenrat angeregt, dass man vielleicht wenigstens eine Stellungnahme dazu macht. Deswegen habe ich angefangen, ein Buch darüber zu schreiben, um aus meiner Sicht diese Lehren zu ziehen und auch nach vorne gewandt zu schreiben, was wir vielleicht aus dieser Pandemie lernen, um beim nächsten Mal anders zu handeln. Das Buch kommt aber erst im Herbst raus, also Nachbeben wird es heißen, aber Abgabetermin ist jetzt, dadurch setzen mich die Protokolle auch ein bisschen unter Druck im Moment, da vielleicht dann nochmal andere Sachverhalte mit reinzunehmen. Mhm. Aber ich glaube auch von der Wissenschaft her, also nicht nur von der Politik in der Entscheidungsseite, sondern auch von der Wissenschaftsseite sind wir schuldig, Antworten zu geben, was vom Stand der Wissenschaft richtig gewesen ist und was nicht richtig gewesen ist. Denn eins muss man festhalten, ist die Datenlage zu dieser Zeit der Pandemie wird nicht mehr besser werden. Wir werden nicht zusätzliche Daten erheben, wir werden nicht irgendwelche neuen Erkenntnisse aus dieser Zeit herausziehen können, weil die Studien, die nicht durchgeführt wurden in der Pandemie, werden jetzt auch nicht durchgeführt. Also da haben wir viel versäumt und das muss man auch mal ansprechen, dass die Wissenschaft da auch nicht immer richtig war.
Aber man kann ja auf Basis der Datenlage, die man damals erhoben hat, jetzt noch Studien durchführen, oder nicht? Also die Daten wären ja da.
Genau, aber es gibt so ganz praktische Fragestellungen, die wir nicht beantwortet haben. Was bedeutet, um ein Beispiel zu nennen, die Maskenpflicht in einem Ort? Wie verhält es sich mit den Infektionsgeschehen? Man hätte das relativ leicht durchführen können, indem man sagt, in dem einen Ort, der demografisch ähnlich aufgebaut ist, haben wir eine Maskenpflicht, in dem anderen Ort haben wir eine Maskenempfehlung. Man könnte sogar sagen, im dritten Ort keine Maskenpflicht. Also in diesem Unterschied würde man dann schauen, wie sich das Infektionsgeschehen verhält. Mhm. Das sind relativ praxisnahe Studien, die gemacht werden konnten. Mhm. Wo es auch nicht unethisch ist, solche Studien vorzuschlagen oder vorzumachen. Aber es hätte uns sehr viel geholfen, Fragen für die Zukunft zu beantworten.
Okay. Zur Bewältigung von Krisen braucht es ja mehr dimensionale Betrachtungen einer, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Lage. Und auf der Basis kann man sich dann Beurteilungen erlauben oder Schlüsse für Konsequenzen ziehen. Gleichzeitig ist eine reine Information, das Hochwasser steigt, die Infektionszahlen steigen, ja noch kein Ausrufen einer Krise. Von der Bevölkerung wird das aber oft so empfunden. Sind wir hier in Deutschland vielleicht nicht krisenresilient genug?
Ich denke, hier kommen zwei unterschiedliche Betrachtungsweisen zusammen. Auf der einen Seite haben wir in der Pandemie uns zu sehr auf eine Fachexpertise versteift, nämlich der Virologie. Die Antwort der Virologie auf die Infektionszahlen war aber relativ simpel, nämlich Abstand halten, Kontakte beschränken, dadurch hat man weniger Infektionszahlen. Und wir haben viel zu sehr die ganzen anderen Fachbereiche, Soziologie, Psychologie, Kinderärzte, ja sogar Philosophie außer Acht gelassen. Zum Teil hatten wir ja sehr philosophische Fragen dabei. Und das würde uns insgesamt eigentlich helfen, solche Krisen besser zu meistern. Auf der anderen Seite ist die Frage nach der gesellschaftlichen Resilienz total wichtig und auch aktuell, denn wir haben ja immer mehr Krisen, die entstehen. Und ich glaube, eine gesellschaftliche Resilienz entsteht eben auch in der Demokratie vor allem dadurch, dass man Diskussionen führt und auch Diskussionen und auch Meinungsvielfalt zulässt und auch eine Meinung vielleicht mal erträgt, auch wenn es schwierig ist. Ich bin gespannt. Ich meine, das Kanzleramt hat jetzt den Expertenrat Gesundheit und gesellschaftliche Resilienz ins Leben gerufen und wo ich ja auch Teil von bin. Und wir fangen jetzt an, darüber zu diskutieren. Und ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Aber ja, Resilienz ist wahrscheinlich in Deutschland wirklich ein Thema.
Sie fordern ja in gewisser Weise auch ein starkes und unabhängiges RKI. Sollte das vom BMG entkoppelt werden und wie sollte es dann aufgebaut sein?
Ja, ich denke, wir haben in der Pandemie, aber auch vor allem jetzt in den RKI-Protokollen gelernt, dass wir da wirklich ein gutes Institut eigentlich haben. Gute Wissenschaftler, gute Leute, die aber zum Teil gehemmt waren, das zu machen, wofür sie da sind. Und wir haben doch auch gelernt, dass wir besser mit so einer Infektionsgeschehen umgehen können, wenn wir ein handlungsstarkes, unabhängiges und handlungsfähiges Robert-Koch-Institut haben. Dazu bedarf es aber auch einer gewissen Unabhängigkeit, also einer politischen Unabhängigkeit, dass es auch unabhängig beraten kann, auch unabhängig Aussagen treffen kann. Und es bedarf auch der Möglichkeit, dass das RKI unabhängig forschen kann, in dem Sinne, dass es zum Beispiel einfach nach Heinsberg fährt und das Ausbruchgeschehen erforscht, ohne vorher Gelder zu beantragen oder den Ministerpräsidenten oder den Landesfürst auf die Füße zu treten. Mhm. Daher, ja, ich glaube, wir brauchen hier eine stärkere Unabhängigkeit. Vielleicht kann man das ähnlich aufbauen, wie andere internationale Center of Disease Controls sind, die da zweigeteilt sind. Einmal eigene unabhängige Forschung, eigenen unabhängigen Forschungstopf, Helmholtz-ähnlich oder Leibniz-ähnlich oder so, und auf der anderen Seite aber natürlich auch diese Auftragsforschung, diesen ganzen Public Health Aspekt steigert. Die öffentliche Gesundheitswesen wird relativ stiefmütterlich in Deutschland behandelt und wir haben doch gemerkt, wie wichtig das ist. Also dass es da mehr auch, dass dieses Bundesgesundheitsamt, was wir mal hatten, was Seehofer ja dann zerschlagen hatte, dass das doch besser wieder auch zusammengeführt wird. Also ich glaube, da eine Zweiteilung zu haben, natürlich immer noch auch ein Teil der Behördenstruktur, aber auch mehr Freiheiten, um besser eine Wissenschaftskoordination und vielleicht eben auch eine Moderationsrolle in solchen Krisenzeiten zu geben.
Mhm. Dankeschön für das Gespräch.
Ja, sehr gerne.
Im letzten Jahr gab es mehr Christians an den Spitzen der deutschen Börsenunternehmen als weibliche Vorstandsvorsitzende. Das Phänomen ist nicht auf Börsenunternehmen beschränkt und betrifft auch die Führungsetage der Verwaltung. Meine Kollegin Tanja Clement hat sich auf dem Europäischen Polizeikongress umgehört, wie eine Trendumkehr erreicht werden kann.
Frauen in Führungspositionen sind nach wie vor in der Minderheit. Im Bestreben, diesen über Jahrzehnte akzeptierten Umstand zu ändern, stehen verschiedene Maßnahmen zur Frauenförderung im Raum. Schulungen, Mentorenprogramme und die viel diskutierte Quote sind dabei nur ein Teil der Ansätze. Aber welchen Nachteil gilt es durch diese Förderung eigentlich zu überwinden? Frauen sind genauso gut für Führungspositionen geeignet wie männliche Kollegen. Sie meistern die damit einhergehenden Herausforderungen weder signifikant besser noch schlechter. Das bestätigt auch Professor Dr. Andrea Fischbach von der Deutschen Hochschule der Polizei auf dem 27. Europäischen Polizeikongress. Man müsse kein Handicap ausgleichen, sondern vielmehr die Rahmenbedingungen für die einzelnen Karriereschritte so gestalten, dass sie Frauen wie Männer gleichermaßen unterstützen. Besonders wichtig sei dabei der Umgang mit Arbeitszeitmodellen, die mit der Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen vereinbar sind. Eine vorübergehende Umstellung auf Teilzeit dürfe nicht das Ende einer Karriere bedeuten. Die Kinder sind nicht ewig klein. Eine Organisation wie die Polizei muss das aushalten, so Dr. Daniela Lesmeister. Sie selbst ist dankbar, von ihren Vorgesetzten immer die notwendige Unterstützung erhalten zu haben und bemüht sich nun als Staatssekretärin im Innenministerium Nordrhein-Westfalen, selbst Strukturen zu schaffen, die Frauen und Männer dabei unterstützen, Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen. Wenn Arbeitgeber die Arbeit in Teilzeit als vorübergehende Phase betrachteten und so die Rückkehr in die Vollzeit nicht nur befürworteten, sondern auch unterstützten, hätte das zudem einen positiven Effekt auf die spätere Altersversorgung der Frauen, so Erika Krause-Schöne, Bundesfrauenvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei. Sabine Schumann, stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, sieht das ähnlich und ergänzt: Auf dem Weg zu einer geschlechtergerechten Arbeitswelt, die mehr Frauen als bisher in Führungspositionen bringt und es mehr Männern ermöglicht, ihren Beitrag zur Care-Arbeit zu leisten, brauche es Vorbilder. Und davon gäbe es mit jeder Erfolgsgeschichte mehr.
Die Pandemie soll aufgearbeitet werden. Die Bundesregierung hat dafür ein eigenes Gremium geschaffen, den sogenannten Bürgerrat. Ob dieser einen Ersatz für einen politischen Aufarbeitungsprozess darstellt, kommentiert Chefredakteurin Dr. Eva Charlotte Proll. Sprecherin ist Wiebke Werner.
Der Naturzustand ist zurück. Wir versetzen uns ins Jahr 2020 und wagen ein Gedankenexperiment. Bürgerinnen und Bürger philosophieren darüber, auf welche Corona-Maßnahmen sie sich wohl einigen würden, hätten sie alle dieselben physischen und kognitiven Voraussetzungen. Würden sie sich für das Tragen von Masken entscheiden? Würden sie sich auf eine Corona-Warn-App einigen? Ja, würden sie sich sogar für Lockdowns entscheiden? Irrwitziger geht's wohl kaum. Die Ampel hat sich vorgenommen, Bürgerräte durch den Bundestag einzusetzen, um sie zu Themen der aktuellen Zeit zu befragen. Die neueste Idee lautet, ein Bürgerrat soll die Maßnahmen der Corona-Pandemie aufarbeiten. Die Meinung des Wahlvolks ist wichtig. Auch die Idee, die Pandemie im Nachgang aufzuarbeiten, ist gut. Aber ein Bürgerrat ist beileibe kein Ersatz für einen politischen Aufarbeitungsprozess. Die Politik traut sich das scheinbar selbst nicht zu. Gesundheitsminister Karl Lauterbach will politische Ausschlachtung vermeiden. Das gelingt natürlich nur, wenn man jene einlädt, die per se niemals gegen staatliche Corona-Maßnahmen waren. Kurzer Reminder aus dem Politikstudium. In Thomas Hobbes' Naturzustand ist der Mensch an der Befriedigung eigener Bedürfnisse orientiert. Dies führt bei gleichen Interessen um dieselbe Sache, zum Beispiel Nahrung, zu Konflikten und bei Hobbes letztlich zum Krieg aller gegen alle. Demgegenüber steht eine vernünftige gesellschaftliche und staatliche Ordnung, eine Autorität, die für die Einhaltung von Regeln sorgt. Diverse Philosophen nach Hobbes haben das, später auch Urzustand genannte Gedankenexperiment genutzt, um sichere, staatlich geregelte Zusammenschlüsse zu rechtfertigen. So sollen auch Bürgerinnen und Bürger herhalten, um eine Zustimmungsbefragung zu den in der Pandemie getroffenen Maßnahmen herbeizuführen. Der erste Rat dieser Art hat beraten, was und inwiefern Politik und Verwaltung im Bereich der Ernährung regeln können und sollten. Viele der Vorschläge kamen, wenig überraschend, in der Politik gut an. Das erweckt den Anschein vorgegaukelter Beteiligung. Welches Ergebnis aber brauchen wir eigentlich von einem Gremium? Es soll Empfehlungen, wie eine zukünftige Regierung in einer ähnlichen Pandemiesituation reagieren sollte, hervorbringen und dies auch möglichst kontrovers. Es geht nicht um Gefühle Einzelner und darum, was die Regierung, so gerne sie Bestätigung braucht, gut gemacht hat. Während Corona äußerten sich zahlreiche Fachexperten, Virologen, Juristen, Soziologen, Mediziner im Allgemeinen. Auch jene im Staatsdienst, die Maßnahmen umgesetzt oder ausgeführt haben, können aus erster Hand berichten und in welchem Dilemma sie gehandelt haben. Jene Menschen gehören in einen Rat, eine Kommission oder ein etwaiges Gremium. Dieses hätte auch viel mehr Gewicht und würde dann nicht, wie andere Krisenpläne, in einer Schublade im Gesundheitsministerium verschwinden.
Das war's für heute vom Public Sector Insider. Wir hören uns an gleicher Stelle nächste Woche wieder. Bis dahin!